Universität Hamburg.
Sie sehen hier ein, was der Biber wahrscheinlich nicht so gut zeigen kann, ein Faksimile des Manuskriptes von Frankenstein. Und zwar wird dort genau auf dieser Seite die Monstererschaffung beschrieben. Als einer der Schlüsseltexte der englischen Romantik ist Frankenstein bis heute äußerst wirkmächtig. Das Monster, das Mary Shelley schuf, ist nicht tot zu kriegen und kehrt als ewiger Wiedergänger regelmäßig als schaurig schöne oder tragikomische Gestalt in den verschiedensten Medien zurück. In meinem Beitrag möchte ich ein Experiment wagen, in dem ich versuche, das Monster aus dem Blickwinkel eines Fantastikforschers zu betrachten. Gewagt ist dies deshalb, weil das Monster gemeinhin als Produkt unkontrollierter Naturwissenschaft angesehen wird und nicht als übernatürliches Wesen. Ich werde zuerst die beiden Vorworte betrachten, das erste von Percy Shelley, das zweite von Mary Shelley geschrieben, um nachzuzeichnen, wie diese Vorworte unterschiedliche Inszenierungsstrategien verwenden, um dem Text einen ambivalenten Status zwischen Fantastik und naturwissenschaftlichem Realismus zu verleihen. Nach einem kurzen Überblick über die Defizite der bisherigen Forschung zu Frankenstein werde ich das Monster im Kontext von Foucaults Heterotopie lesen, die eine fruchtbare Basis für aktuelle Fantastiktheorie bietet. Als letzter Schritt soll aus narratologischem Blickwinkel der Weg des Monsters durch die Erzählebenen aufgezeigt werden. Mithilfe von Fantastiktheorie und narratologischem Werkzeugkasten soll so das Fantastische als ambivalente Textstruktur beschrieben werden, die sich sowohl auf der thematischen als auch auf der Erzählebene manifestiert. Das Vorwort der 1818 erschienenen Erstausgabe von Frankenstein distanziert sich von den herkömmlichen Spukgeschichten und stellt damit die künstliche Erschaffung eines Wesens in einen imaginär naturwissenschaftlichen Kontext. I shall not be supposed as according the remotest degree of faith to such an imagination. Yet in assuming it as the basis of a work of fancy, I have not considered myself as merely weaving a series of supernatural terrors. Die rhetorische Figur der Litotes, der doppelten Verneinung, schafft Ambiguität. Zwar wird die Geschichte von der künstlichen Erschaffung eines Lebewesens als unwahrscheinlich eingeschätzt, wissenschaftlich denkbar wäre sie sehr wohl. Darüber hinaus gibt sich das Vorwort zugeknöpft. Lediglich die Entstehungsbedingungen anlässlich eines Geistergeschichtenwettbewerbs in privater Runde werden kurz erwähnt. Als Mary Shelley 1831, 9 Jahre nach dem frühen Tod ihres Mannes Percy, also nach der Veröffentlichung von The Last Man, für eine Neuausgabe ein zweites Vorwort verfasst, geht sie näher auf diesen Erzählwettbewerb ein. Er fand als Zeitvertreib während ein paar Regentagen im Sommer 1816 in der Villa Diodati in Norditalien statt, in der Percys Freund Lord Byron, eben ein notorischer Dichter, auch zu der Zeit schon wohnte. Den Gesprächen Percy Shelleys und Byrons über naturwissenschaftliche Versuche zur Belebung toter Materie lauschend, litt die damals 19-jährige Autorin unter akuter Einfallslosigkeit für ihren eigenen Wettbewerbsbeitrag, als sie ein Traum inspirierte. My imagination, unbidden, possessed and guided me. I saw the pale student of unhallowed arts kneeling beside the thing he had put together. Aus diesem Rohmaterial webt Shelley ihre Geschichte von der Erschaffung eines künstlichen Wesens durch den Wissenschaftler Viktor Frankenstein. Von den Allmachtsfantasien seiner Professoren an der Universität Ingolstadt befeuert, entdeckt er das Geheimnis des Lebens und träumt von der Erschaffung einer neuen, verbesserten Spezies Mensch. Der Prototyp hat jedoch einen Geburtsfehler. Er ist aus Leichenteilen zusammengesetzt. Viktor hat zwar versucht, sein Wesen nach dem geltenden Schönheitskatalog mit wallendem schwarzen Haar und weißen Zähnen zu gestalten. Die hybride Konstruktion kann jedoch ästhetisch nicht überzeugen, was auch nicht durch die gelbe Haut verbessert wird, die kaum die Muskeln und Arterien bedeckt. Nach der Belebung des Wesens ist Frankenstein vom Anblick seines Wesens so angewidert, dass er flüchtet und es zurücklässt. Das Monster rächt sich, indem es nach und nach Frankensteins Familie und Freunde ermordet. An den unterschiedlichen Inszenierungsstrategien der Vorworte wird bereits das problematische Selbstverständnis des Textes deutlich. Handelt es sich um ein Produkt reiner Fantasie, eine Traumvision, oder basiert die Schilderung der Erschaffung eines menschlichen Wesens auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Annahmen aus der Zeit? Die bisherige Forschung hat den Text intensiv nach Referenzen auf zeitgenössische wissenschaftliche Diskurse sowie Bezüge zu Mary Shelleys Leben durchsucht. So wurden etwa die unterschiedlichen Positionen von Frankensteins Professoren zur Frage, inwieweit der Mensch in die Natur eingreifen dürfe, mit der damals stattfindenden sogenannten Vitalismusdebatte in Beziehung gesetzt, in der führende Londoner Ärzte über die Essenz des Lebens stritten. Dieser kritische Diskurs einer von Allmachtsfantasien angespornten Naturwissenschaft setzt sich bis in die heutigen Medien fort, in denen bei der Berichterstattung zu Eingriffen in die Humangenetik gerne von Frankenstein-Forschung gesprochen wird. Feministische Ansätze verfolgen den biografischen Interpretationsweg und ziehen daraus Schlüsse über die Stellung der Frau in der damaligen Gesellschaft. Sie deuten Victors Angriff auf die lebensstiftende Funktion der Mutter als Mary Shelleys Verarbeitung einer kurz zuvor erlittenen Fehlgeburt, sowie als Ausdruck ihrer Schuldgefühle gegenüber ihrer eigenen Mutter Mary Wollstonecraft, die bei Marys Geburt im Kindbett starb. Der Leidensweg des Monsters verkörpert zudem die weibliche Kritik an den Folgen männlicher Hybris, während Mary Shelleys Text als Autoreflexion auf die Stellung einer jungen Autorin in der Gesellschaft gedeutet wird. So einleuchtend diese Lesarten auch sein mögen, so sehr missachten oder verharmlosen sie doch den ontologischen Status des Monsters im Text, das dadurch als eine Art Waisenkind erscheint, dem dann die Mutter genommen hat und das durch soziale Vernachlässigung zum Kriminellen werden musste. Das Monster wird durch diese Interpretation psychologisiert und naturalisiert, das heißt zum Ausdruck einer Kritik an epistemischen Formationen, speziell im Bereich von Naturwissenschaft und Genderrelationen. Ich möchte dagegen eine neue Lesart vorschlagen, eine, die das Monster als genuin fantastisches Textphänomen begreift und das Monster als Text, seinen Status im Text und seine Wanderung durch den Text als Figuration der Foucault'schen Heteropie deutet. Unter Heterotopien versteht Michel Foucault wirkliche, zum institutionellen Bereich der Gesellschaft gehörige Orte, die gleichsam Gegenorte darstellen. Tatsächlich verwirklichte Utopien, in denen all die anderen realen Orte, die man in der Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt werden. Es sind gleichsam Orte, die außerhalb aller Orte liegen, obwohl sie durchaus sich lokalisieren lassen. Das Monster stellt nun in mehrfacher Hinsicht eine Heterotopie dar. Es wurde aus Leichenteilen zusammengesetzt, die Victor aus Friedhöfen und Schlachthöfen bezog. Der Friedhof als andere Stadt ist für Foucault eine geradezu mustergültige Heterotopie. Zusammen mit der Individualisierung des Todes und mit der bürgerlichen Aneignung des Friedhofs ist die Angst vor dem Tod als Krankheit entstanden. Es sind die Toten, so unterstellt man, die den Lebenden die Krankheiten bringen, und es ist die Gegenwart, die Nähe der Toten, gleich neben den Häusern, gleich neben der Kirche, fast mitten auf der Straße, es ist diese Nähe, die den Tod selber verbreitet. Folgender Ausschnitt aus Frankenstein verdeutlicht, dass die Erschaffung des Monsters aus einer ineinander greifenden Verkettung von Heterotopien besteht. Frankenstein berichtet: "My cheek had grown pale with study, and my person had become emaciated with confinement. I collected bones from charnel houses and disturbed with profane fingers the tremendous secrets of the human frame. In a solitary chamber, or rather cell, at the top of the house and separated from all the other apartments by a gallery and staircase, I kept my workshop of filthy creation. My eyeballs were starting from their sockets and attending to the details of my employment." Frankensteins Körper wird durch den Schöpfungsprozess geradezu entlebt. Er ist, wie von Foucault beschrieben, von der Krankheit des Todes gezeichnet. Während das noch tote Monster an Gestalt annimmt, wird der Schöpfer ihm, dem Monster, immer ähnlicher. Frankenstein arbeitet an einem Ort, der maximal vom menschlichen Leben getrennt ist, und er besucht Leichenhäuser, in sich wiederum heterotope Stationen zwischen Leben und Friedhof. Das so geschaffene Monster ist eine eigentümliche Mischung aus Tod und Leben. His yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath. Die eigentliche Belebung wird auffallend spärlich beschrieben. Frankenstein schildert lediglich, wie er Instrumente um sich versammelt, um den Funken des Lebens zu verabreichen. Fiktionsintern wird dies damit erklärt, dass er seinem Zuhörer, dem Entdecker Robert Walton, keine Hinweise geben möchte, damit keiner seine schreckliche Schöpfung nachbilden könnte. Fiktionsextern wiederum kann die wortkarge Schilderung als Symptom jener Ambivalenz gedeutet werden, die nach Zvetan Todorov, der schon erwähnt wurde, für das Fantastische konstitutiv ist. Denn durch das Wegsehen des Textes an einem entscheidenden Moment bleibt der ontologische Status des Monsters in der Schwebe. In diesem Zusammenhang wird auch wieder Mary Shelleys Formulierung aus dem Vorwort von dem Student of Unhallowed Arts bedeutsam. Der Text lässt offen, was das für unheilige Künste sind. Durch das Auflisten der klassischen Zutaten des Gothic Novel mit seinen finsteren engen Räumen, übernatürlichen Erscheinungen und wahnsinnigen Protagonisten wird zumindest in Frage gestellt, ob das Monster ein Produkt rationaler Naturwissenschaften ist. Was ergibt sich hieraus? Das Fantastische lässt sich in Frankenstein als Subtext konzeptualisieren, der unter dem naturwissenschaftlichen Oberbau gleichsam mitläuft und durch diesen immer wieder aufscheint. Dieser Befund ist anschließbar an Nicola Trott's Diktum, Zitat, "The subrational is typically housed within a rational superstructure. This housing is historically specific." Historisch spezifisch ist in dieser Lesart die wiederholte Referenz auf naturwissenschaftliche Diskurse aus der Zeit, die vielen damaligen Lesern bekannt waren. Mit dieser Strategie schützt sich der Text. In einem rational aufgeklärten Zeitalter wird so das unter Anachronismusverdacht stehende und als anstößig empfundene Übernatürliche verdeckt. Diese Decke ist jedoch auffallend dünn. Das Monster dringt während seiner Flucht vor der Gesellschaft und Jagd auf Frankensteins Familie in immer extremere Räume vor, die selbst wiederum Heterotopien darstellen. Zu nennen wäre etwa das Erdloch neben dem Einsiedlerhaus, das als unsichtbarer Parallelraum zur familiären Idylle fungiert, in dem das Monster unbeobachtet die menschliche Sprache und Verhaltensweisen lernt. Seine nächste Station sind die Alpen, wohin es auch Viktor Frankenstein verschlägt. Das Monster scheint geradezu mit den Gesteinsmassen verschmolzen, wenn es sich mühelos über Felsvorsprünge hangelt und über Gletscherspalten hechtet. Seine unermessliche körperliche Kraft geht einher mit der Kulisse der Alpen. Sowohl der Körper des Monsters als auch das Gebirgsmassiv sind heterotope, sublime Orte. Sie sind erhaben und schrecklich zugleich. Hier kommt es zur ersten Konfrontation zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das Monster berichtet Frankenstein von seinem bisherigen Lebens- und Leidensweg, von seinen missglückten Versuchen, sich in die Gesellschaft zu integrieren und von seinem Wunsch nach einer Partnerin, die so, genau so beschaffen sein sollte. Von der tragischen Geschichte berührt, willigt Viktor zunächst ein, ein weibliches Wesen zu erschaffen. Er beginnt das Projekt auch auf den abgelegenen Orkney-Inseln, zerreißt jedoch das halbfertige Wesen wieder, weil er Angst vor den Folgen einer unkontrollierten Monstervermehrung bekommt. Das Monster hat ihn die ganze Zeit über beobachtet und schwört nun grenzenlose Rache. Es mordet seine Verlobte Elizabeth kurz vor der Hochzeit. Die Kette von Morden löst einen Mechanismus der Rache und Verfolgung aus. Schöpfer und Geschöpf leben nur noch für die Vernichtung des anderen. Schließlich dringt das Monster, dicht gefolgt von Frankenstein, in den extremsten Raum, die Arktis, ein. Hier verschwinden die Grenzen zwischen Land und Meer, als sich ständig bewegende Eisschollen immer neue Wege eröffnen und schließen. Der Weg des Monsters zu diesem ultimativen Nichtort entspricht somit einer Linie von der Mitte der Zivilisation über den äußersten Rand der bekannten Welt hinaus. Hier endet die Odyssee Frankensteins. Der Weg des Monsters ist jedoch noch nicht zu Ende. Als letzten Schritt möchte ich diesen Gedanken weiterverfolgen und eine Parallellinie ziehen, indem ich die Bewegung des Monsters durch die Erzählebene des Textes verfolge. Auf seiner Expeditionsreise zum Pol berichtet der extradiegetische Rahmenerzähler Walton in Briefen an seine Schwester von der Sichtung des Monsters. Als er kurz darauf den völlig erschöpften Viktor Frankenstein von einer Eisscholle rettet, berichtet der, also Frankenstein, ihm Walton von der Erschaffung des Monsters. In Viktors Erzählung wiederum ist die Erzählung des Monsters eingebettet, in der es seine Sicht der Ereignisse schildert. Nachdem Viktor seine eigene Erzählung beendet hat, stirbt er an der Entkräftung. Das Monster taucht nun in Waltons Kajüte und damit auf der extradiegetischen äußersten Ebene auf und richtet in der Schiffskabine letzte bittere Worte an seinen toten Schöpfer. Es schwört Walton, dass er sich nun selbst verbrennen werde und verschwindet in Darkness and Distance. Während das Monster zunächst in den inneren Ebenen der Rahmenstruktur eingebettet bleibt und somit vom Leser isoliert ist, überspringt es im Laufe des Textes mehrere Erzählebenen und bewegt sich somit aus dem Inneren hinaus des Textes hinaus auf den Leser zu. So wie das Monster in immer abgelegenere und peripherere Orte vordringt, bewegt es sich ebenso aus dem Zentrum des Textes auf die Peripherie des Textes zu. Die Erzählstruktur wird durch die Ebenenübertragung dieser zentralen Figur semantisiert, das heißt, sie wird bedeutungstragend, indem sie fiktionsintern die Trennung zwischen erzählter Welt und Realität verwischt. Durch diese Erzählstrategie nimmt der Text einen fortan in der Fantastik immer wiederkehrenden Topos vorweg. Was passiert, wenn die beruhigende Distanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit überbrückt wird? Als ein an moderne Medien angepasstes Beispiel sei der Horrorfilm The Ring genannt, in dem das Monster aus dem Fernsehen steigt und somit die Grenze zwischen kategorisch getrennten Wirklichkeitsebenen verwischt und in Frage gestellt. In Frankenstein endet der Fluchtpunkt der Bewegung des Monsters nicht, wie es selbst behauptet, auf dem Scheiterhaufen, sondern jenseits des Textes. Und in diesem außertextuellen Raum treibt es fortan sein Unwesen als universelle Pop-Ikone unserer Kultur. In Filmen, Büchern und auf der Bühne, geboren aus dem Geist der Fantastik. Vielen Dank.